Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Thema Sex. Mich würde ja eigentlich schon interessieren, wie viele Leute heute nicht da sind wegen dieses Themas und wie viele Leute da sind wegen dieses Themas. Also wahrscheinlich, ich habe gedacht, das hält sich wahrscheinlich die Waage. Mir läuft ja, muss ich ehrlich sagen, als Besucher eines Gottesdienstes eher ein Schauer über den Rücken, wenn ich gewahr werde, dass das Thema heute ist. Also worüber der Pastor heute redet, ich weiß dann oft, so oft kommt das ja nicht vor, ne? Aber wenn, dann weiß ich nicht genau, will ich das jetzt wirklich hören, was der Pastor da vorne jetzt zum Thema Sex sagen will. Wird das die erwartbare Moralpredigt? Oder, was auch nicht weniger schlimm ist, wird er persönlich, erzählt er von sich? Ja? Das willst du auch nicht. Ja? Wie peinlich wird das hier? Wie peinlich wird das hier? Wird heute nicht so peinlich. Weil ich werde jetzt, der Untertitel hieß ja, wie er besser wird. Ne? Ich habe beim Vorbereiten gemerkt, ich werde nicht so viel dazu sagen, jetzt so sexualtherapeutisch mäßig, ja, eigentlich gar nichts. Aber ich kann euch ein Buch empfehlen, die Psychologie sexueller Leidenschaft, also wer sich darum drehen will, ja, so ganz praktisch. Der Typ, kann man sich leicht merken, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es jemand empfohlen hat, aber auch, weil der Name so cool ist. Der Typ heißt David Schnarch. Schnarch, die Psychologie sexueller Leidenschaft. Aber der spielt wohl, was Sexualtherapeuten angeht, tatsächlich in der oberen Liga, hat mir eben jemand gesagt, der sich auskennt, Psychologie studiert hat und so. Also ist also auch nicht irgendwie ein kirchlich-christliches Buch oder so, gar nicht. Aber gut, so. Also wer sagt, ich dachte, es wird heute praktischer, hier kannst du dir gleich mal reingucken. Kannst ja sagen, du würdest für einen Freund reinschauen wollen. Und so, das ist immer ein Tipp, wenn man, ja. Okay. Manche haben auch gesagt, ich würde wieder Bildchen heute malen und die Predigt mit Bildchen illustrieren. Ja gut, wie stellt ihr euch das vor? Ich hab Bilder dabei, werdet ihr gleich sehen. Und warum diese Bilder, die ihr dann gleich seht, das erklärt sich ganz zum Schluss der Predigt. Ja, die Bilder werden so ein bisschen, ihr euch vielleicht fragen, was hat er jetzt da für Bilder ausgesucht, erklärt sich zum Schluss. So, ich hatte außerdem die Idee, hier ein Ehebett aufzubauen und aus dem Ehebett heraus zu predigen. Meine Frau hat hier gesagt, sie würde noch nicht mal als Statist mitmachen. Dann hatte ich den Vorschlag, ich könnte auch irgendjemand anderen fragen. War auch nicht gut. Also, Sex, was? Jetzt werden wir ernster. Was heute klar sein muss bei dem, was ich sage, egal was ich sage, du musst selber denken. Das ist ja eigentlich immer so, egal was wir hier predigen. Ja? Du musst selber reflektieren, ob das, was ich sage, für dich hilfreich ist oder nicht. Selber entscheiden, wie du mit Sex umgehen wirst. Ihr seid erwachsene, vernünftige Leute, jedenfalls die meisten von euch. Ich werde versuchen, das ist meine Aufgabe, so gut es geht, von theologisch-biblischer Sicht her zu sagen, was man über Sex, sagen wir mal, was man über Sex aus Gottes Sicht sagen kann. Das ist meine Sicht dann. Ne? Ich bin auch nicht allwissend. Ihr allerdings müsst schauen, was ihr dann damit macht. Ob euch das inspiriert, ob ihr denkt Bullshit oder irgendwas dazwischen. Und wahrscheinlich wird, ob du 17 bist oder ob du 27 bist oder ob du 57 bist, das wird einen Einfluss darauf haben, was du über das denkst, was ich sage. Ob du viele Erfahrungen oder wenig gemacht hast, ob du positive oder negative oder eine Mischung gemacht hast, wird einen Einfluss darauf haben, was du damit machst, was ich sage. Ob du Single bist oder bald Silberhochzeit hast oder gerade verliebt seid eben im Foyer, oder das wird alles einen Einfluss darauf haben, was ich sage mit dem macht, wie du damit umgehen wirst. So. Es werden nach dieser Predigt in deinem Leben Dinge in diesem Bereich schieflaufen. weil du mir nicht richtig zugehört hast. Nein, weil das Leben einfach so ist. Du wirst wahrscheinlich sogar Dinge richtig machen, obwohl du was anderes machst, als ich heute gesagt habe. Oder vielleicht sogar weil. Also einfach, weil das Leben komplexer ist, als was man in einer halben Stunde Predigt jetzt hier so rein. Genau. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, ob du diese ganze Geschichte mit Gott, Jesus, Kirche, Glaube, ja, ob das für dich relevant ist oder nicht. Das wird einen starken Einfluss darauf haben, was du mit dieser Predigt machst. Also wenn du das Ganze irgendwie nicht so, eher nicht so nachvollziehst, wenn du das eigentlich nicht glaubst, dann kannst du eigentlich ziemlich entspannt sein. Warum ist das so wackelig hier? Eigentlich kann dir relativ egal sein, was ich dann heute sage. Du kannst dich entspannt zurücklehnen und das Ganze mal mehr so interessehalber, ja, nachverfolgen. Außer deine Freundin oder dein Freund glaubt die ganze Geschichte, ja, dann wird es für dich auch wieder irgendwie, steht was auf dem Spiel, ne, so. Okay, also, ich glaube, es ist jetzt rübergekommen. Ich versuche es zu präsentieren, ihr müsst selbstverantwortlich schauen, was mache ich damit? Wir fangen so an, mit einem ersten kurzen Punkt. Sex ist zum Spaß gemacht. Da steht bewusst nicht nur so zum Spaß gemacht, ja, Sex ist schon mehr als Spaß. Aber wenn man über Sex reden will und über die biblische Sicht davon, dann muss man das mal zuerst betonen, weil das in der Kirche lange Zeit nicht so sehr betont wurde, muss man ja leider sagen. Sex ist zum Spaß gemacht. Ich sage das jetzt nicht nur so, weil das gut ankommt. Das kann man auch theologisch zeigen. Ja? Gott wird als der Schöpfer von Sexualität beschrieben. Und es gibt in der Bibel eigentlich keine Prüderie. Im älteren Teil der Bibel werden viele Liebesgeschichten erzählt. Also sie werden nicht erzählt, weil es Liebesgeschichten sind. Es werden einfach menschliche Geschichten erzählt, aber die Liebe spielt da nicht selten rein. Und Sex durchaus auch, oft. Im Positiven wie im Negativen. Die Verführbarkeit des Menschen wird beschrieben. Und zwar auch nicht nur im Negativen. So, also das Potenzial für Sexualität wird da nicht irgendwie umschifft oder so, sondern ganz offen beschrieben. Das Hohe Lied der Liebe habe ich letzten Sonntag habe ich daraus vorgelesen. Ein erotisches Lied im Alten Testament. So, im neueren Teil der Bibel, im Neuen Testament, geht es da ein bisschen ruhiger zu, würde ich mal so tendenziell sagen. Jesus selbst war jetzt auch kein Lehrer für Beziehungstipps oder so. Aber zum Beispiel sein Umgang mit Frauen, revolutionär frei für die damalige Zeit, auch mit Frauen von zweifelhaftem Ruf oder eindeutigem Ruf, geht er völlig ungezwungen mit um. Die Frommen haben sich darüber aufgeregt, fanden das unmöglich, dass er keine Berührungsängste hat. So, er lebte seine Sexualität ganz offensichtlich nicht aus. Also das muss man schon schwer in die Texte reinlesen, wenn man das irgendwie bei Jesus finden will, ja. Das gebe ich schon zu. Das kann man bei Jesus nicht finden. Aber Sex ist zum Spaß gemacht. Wenn man die ganze Bibel durchliest, muss man das so feststellen. Das ist jetzt mein erster, allerdings auch sehr kurzer Punkt gewesen, weil ich dachte, wahrscheinlich sage ich euch überhaupt nichts Neues. Deswegen verwende ich jetzt darauf nicht mehr Zeit. Es ist wichtig, dieses Thema, aber ich ahne, dass ihr das schon wisst und dass ihr jetzt nicht aus so einer total verklemmten Haltung da rauskommt. So, das Zweite, jetzt wird es schon ernster, moralische Entscheidungen, heißt dieser Punkt. So, das ist jetzt das, was man von der Kirche ein bisschen befürchtet, ne? Moral, Sexualmoral, so, kommt jetzt. Das Wort Moral ist in diesem Zusammenhang leider ein bisschen irreführend. Ich halte trotzdem daran fest, aber wir verstehen leider Moral oft so, Sitte, was ist anständig, was macht man und was macht man nicht, so hören wir Moral. Er sagt gleich, warum ich trotzdem an dem Wort festhalte. Es gibt noch ein anderes Wort, was in dem Zusammenhang auch missverständlich ist. Das ist das Wort Sünde, sexuelle Sünden. Das Wort Sünde möchte ich im Gegensatz zum Wort Moral aus dem Sprachgebrauch, wenn wir über Sexualität reden, ehrlich gesagt verbannen. Warum? Weil wir das noch falscher verstehen. Ich fürchte, man kann viel erklären und wir werden trotzdem das Wort kaum so hören, wie es theologisch eigentlich gemeint ist. Theologisch gesprochen meint Sünde eigentlich alles, was das Leben daran hindert, aufzublühen. Ja? Was Leben begrenzt, was dir auf Dauer nicht gut tut oder anderen auf Dauer nicht gut tut. So, alles das wird da Sünde genannt. Theologisch gesprochen wäre also zum Beispiel Sucht eine Sünde. Ja? Also so viel Zucker essen, bis du 350 Kilo wiegst und umfällst. Das würde theologisch gesprochen Sünde heißen. Wir würden das aber nicht Sünde nennen in unserem Sprachgebrauch. Wir würden sagen, ja, das ist ungesund, das ist destruktiv, das ist tragisch, aber das ist doch nichts, was man als böse verurteilen muss. Stimmt. Wäre auch aus biblischer Sicht nicht so. Die Bibel nennt Sünde alles, was nicht lebensförderlich ist. So. Wir allerdings hören dieses Wort so anders. Deswegen würde ich sagen, lasst es uns beim Thema Sex nicht benutzen. Beim Thema Sex geht es, wenn man mal von sexueller Gewalt absieht, ja, eigentlich nicht um Sünde, so wie wir Sünde verstehen. Die böse Tat. So. Lasst uns das Wort hier streichen, es hilft nicht. Aber um das Wort Moral kommen wir nicht drum rum. Jetzt erkläre ich warum. Weil wir Menschen, ob wir nur wollen oder nicht, immer täglich andauernd moralische Entscheidungen treffen müssen. Ein paar Beispiele. Es ist nachts um 2:30, dein Baby schreit, dein Mann schnarcht, obwohl das Baby schreit, also er schläft. Jetzt stehst du vor der Entscheidung, stehe ich auf und kümmere mich selber drum oder wecke ich meinen Mann auf, dass er geht. Er muss morgen früh raus, okay. Er hat aber gestern Abend gesagt, hey, wenn sie schreit, ja, weck mich ruhig auf. Jetzt stehst du vor der moralischen Entscheidung. Was ist das Gute und Richtige? Es ist zugegeben eine sehr kleine moralische Entscheidung, aber du musst dich entscheiden zwischen, er hat es versprochen, aber natürlich wäre es auch irgendwie selbstloser, ich würde gehen. Was ist so? Das ist eine kleine moralische Entscheidung. Du sitzt im Auto, du hast es eilig. Das ist eine größere Entscheidung, ein bisschen größere. Deine Freundin hatte gerade einen Unfall, deswegen hast du es eilig. Ja, du wurdest angerufen, Krankenhaus, ins Krankenhaus geflogen, es ist schlimm. So, und du sitzt im Auto, hast es eilig und es steht auf dem Schild 30. Kinderspielstraße. So, wie schnell fährst du? 30, 40, 60. Das ist eine moralische Entscheidung zwischen Verkehrsregel und Notfall. Fleisch essen ist eine moralische Entscheidung heutzutage. Ich habe beim Lidl jetzt kürzlich einen Putenschenkel, 2,2 Kilo, ich wusste gar nicht, dass die Dinger so groß sind, für 5,80 Euro. Ja, so, wie geht das? Also moralische Entscheidung zwischen Geldbeutel und Tierschutz. Oder? Ja. Noch zwei Beispiele, es wird jetzt immer gewichtiger. Das Thema Abtreibung. So, eine moralische Entscheidung zwischen Schutz ungeborenen Lebens und Freiheit und Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper. Das ist eine moralische Entscheidung, egal wie du entscheidest. Kürzlich sah ich einen Bericht über Mogadischu, die Landshut, die damals entführt worden ist, 77, ne? Und wie Leute die Entscheidung treffen müssen, gehen wir auf das, was die Entführer fordern, ein und lassen RAF-Terroristen aus dem Gefängnis frei oder stürmen wir dieses Flugzeug und gefährden 90 Geiseln. Also moralische Entscheidung. In allen Ebenen müssen wir kleine und große moralische Entscheidungen treffen, täglich in unserem Leben. Einfach weil in dieser Welt alles in Beziehung miteinander ist. Und das, wie ich handle, meistens Auswirkungen hat auf andere. Daher kommen moralische Entscheidungen. Wäre das nicht so, hätte unser Handeln nicht auf andere Auswirkungen, gäbe es auch keine Moral. Keinen Ethos, das ist eigentlich das schönere Wort für Moral. Also wir stehen in Beziehung zueinander, deswegen müssen wir moralische Entscheidungen treffen und wir sind halt in der Lage zu entscheiden. Auch deshalb müssen wir. Also das unterscheidet uns vom Tier. Also wir kommen da nicht raus, moralische Entscheidungen treffen. Deswegen finde ich, wir können auf dieses Wort beim Thema Sexualität nicht verzichten. Wie du mit Sex umgehst, hat Einfluss auf andere. Und weil du deiner Sexualität nicht wie ein Affe ausgeliefert bist, deswegen kannst du auch entscheiden. Und du musst, eben weil alles miteinander verbunden ist in unserer Welt. So. Ist das einfach? Nein, das ist leider nicht so einfach manchmal. Hört das irgendwann auf? Ja, wenn du tot bist. Vorher nicht. So ist es leider. So. Okay, moralische Entscheidungen. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt heute. Der Kompass für moralische Entscheidungen. Nicht nur im Bereich Sexualität, sondern überhaupt. Die oberste und wichtigste Maxime, so habe ich das mal genannt. Die Maxime. An der sich aus Sicht der Bibel alle moralischen Entscheidungen ausrichten. Und das ist die Liebe, über die wir letztes Mal gesprochen haben. So, das klingt jetzt erstmal sehr simpel. Im Blick auf Sexualität auch irgendwie logisch. Ja klar, so Liebe, Sexualität gehört zusammen. Es ist schon ein bisschen schwieriger noch. Es ist nicht so einfach. Also, die Sache ist, die Gott scheint, nein, ich bin mir eigentlich sicher, nichts auf der Welt so wichtig zu sein, wie Menschen mit Menschen umgehen. Diese Sache, wie Menschen mit Menschen umgehen, scheint ihm das Wichtigste zu sein. In einer Welt, in der alles in Beziehung miteinander steht, in Klammern, er hat sie so geschaffen, hat Gott diesen einen Anspruch an uns. Geht unter dieser Maxime miteinander um. Liebe. So, jetzt haben wir schon oft über eine Stelle gesprochen, aber ich werde sie auch hier wiederbringen, weil sie einfach wie keine zweite genau diese Maxime ausdrückt. Und weil Jesus das gesagt hat, was ich das Wichtigste finde. Was hat Jesus dazu gesagt? Wichtiger als alles andere. Ich lese diese Stelle vor, viele von euch kennen sie. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört, ist jetzt egal, um welches Streitgespräch es da gegangen war vorher, und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern, das ist so eine theologische Richtung, damals die Priesterschaft oft, geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist von allen Geboten? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr ist unser Gott. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Sehr gut, Meister, meinte daraufhin der Schriftgelehrte. Es ist wirklich so, wie du gesagt hast. Gott allein ist der Herr und es gibt keinen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Von da an wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Zuerst mal zeigt diese Stelle, dass Jesus schlecht in Mathe war. Also er wird gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Ja, was ist die höchste Maxime? Was ist das eine? Und Jesus sagt, ja, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Also was ist das eine? Und er sagt, ja, diese zwei. Also das ist schlecht in Mathe oder er sagt, diese beiden kannst du leider nicht trennen. Also wenn du das eine denkst, musst du das andere denken. Das ist Gott am wichtigsten. Du kriegst nicht das eine ohne das andere. Es ist unmöglich. Wenn du Gott liebst, musst du Menschen lieben. Und dieser Theologe da, dieser Schriftgelehrte, den das fragt, dem leuchtet das ein. Und er sagt, hey, du hast ganz recht. Der ganze Kult, unsere ganze Religion, eigentlich läuft sie darauf hinaus. Gott lieben und Menschen lieben. Und Jesus sagt ihm, du bist ganz nah dran am Reich Gottes. Was ein hohes Lob ist, wenn Jesus sowas sagt. So, das bedeutet, im Blick auf Sex und moralische Entscheidungen, alle moralischen Entscheidungen, ja, aber jetzt auch diese, ist es Liebe, die die Maxime ist in deinem Handeln. Klingt erstmal easy, wie gesagt, weil Menschen haben Sex, weil sie lieben oder weil sie es lieben. Die Maxime meint aber, Liebe will das Beste für den anderen. Sie denkt immer vom anderen her. Sie denkt nicht zuerst an sich. Das macht die Sache schon nicht ganz ohne. Sie fragt, wie kann Leben aufblühen? Was ist das, was dem Leben aufblühen am meisten hilft? Und zwar das Leben des anderen oder der anderen. Das ist bei Sex schon mal eine echte Herausforderung. Liebe wertet die Würde des Menschen unheimlich hoch. Dieser Mensch ist Gott wertvoll. Von dem her denkt sie, die Liebe. Ja? Das heißt, ich kann diesen Menschen nicht einfach benutzen für das, was mir jetzt Spaß macht. Einfach aus Liebe. Ich kann ihn nicht zum Objekt von Begierde machen. So. Liebe würde also verzichten, da wo die Gefahr besteht, dass der Nichtverzicht jemanden verletzen kann. Das ist schon ein hoher Anspruch. Also wenn ich behaupte, wenn unsere Sexualität nach dieser Maxime würde, dieses Mikro geht immer wieder aus, gib mir mal deins. Könnt ihr das kurz wechseln auf dieses hier? Gestaltet würde, oh, das ist lauter. Und ich sage jetzt bewusst würde, weil ich nicht behaupte, dass das jemand von uns so kann. Ja? Und zwar egal, ob du Single bist oder ob du lange verheiratet bist oder ob du gerade verliebt bist, das ist, willst du das haben? Nee, ich bleibe jetzt bei dem, sonst musst du extra. Ja. Also wenn wir unsere Sexualität nach dieser Maxime richten würden, egal in welcher Lebensphase du lebst oder Situation, ob in einer Beziehung oder nicht, wenn wir unsere Sexualität nach dieser Maxime gestalten würden, unsere moralischen Entscheidungen so treffen würden, was ist das Beste für den anderen? Was ist das Schönste für den anderen? Was ist das Lebensförderliche für den anderen? Auf Dauer, ja, auf Dauer. So, dann wären wir Menschen nah dran am Reich Gottes, behaupte ich. Tatsächlich ist das ein guter Kompass für alle deine moralischen Entscheidungen. Er macht es allerdings nicht so einfach. So, was gebietet die Liebe, die Menschenliebe? So, jetzt zu unserem Thema. Jetzt kommt da natürlich was rein, was die Sache ein bisschen schwierig macht. Da ist nicht nur diese Maxime Liebe, da ist auch Lust, spielt eine riesige Rolle. Und die können wir nicht abschalten, sollen wir auch nicht. Also ich habe am Anfang gesagt, es ist zum Spaß gemacht. Ja, also das ist was Gutes, Lust ist was Gutes. Also dieses ganze Thema, was kann man da jetzt sagen? Erwartet nicht, dass ich das jetzt erklären kann. Hormone, Testosteron, was da alles so. Ich finde das auch gar nicht so schön, darüber nachzudenken. Es entzaubert die ganze Geschichte so. Ja. Aber gut, die Mediziner oder so von euch wissen das jetzt besser. Also diese ganze Geschichte, die natürlich in Sexualität eine riesige Rolle spielt, die macht es oft schwer, manchmal schwer, je nachdem, aus Liebe zu handeln. Also manchmal, ja, entsteht natürlich da ein Problem. Oft werden Lust und Liebe sogar dann verwechselt. Deshalb hilft es jetzt nichts, wir müssen noch ein bisschen weiterdenken, einfach nur zu sagen, Liebe und dann tu, was du willst, ist richtig eigentlich, aber nicht so einfach. Also, gibt es Orientierungslinien, wie wir mit dieser Maxime Liebe in Sexualität umgehen können? Der Gesetzgeber würde eine ziehen, die lautet meiner Meinung nach oder meines Wissens nach so, Sex muss innerhalb einer Übereinkunft stattfinden zwischen Erwachsenen. Also wenn ein Minderjähriger da reinkommt, dann wird es schwierig aus Gesicht des Gesetzgebers oder sogar verboten, je nachdem. Und wenn es nicht in Übereinkunft geschieht, ja, also unter Zwang, das geht auch nicht. Ich glaube, das sind die Hauptkriterien, die Hauptlinien, die der Gesetzgeber von dieser Maxime hier Menschenwürde und so ziehen würde. Jetzt kommt Gott noch mit ins Spiel, ergeben sich dann noch weitere Fragezeichen. Jetzt kommen wir zu einem Text. Ich habe gedacht, ich komme um diesen Text nicht drumherum. Das ist keine leichte Kost, aber wenn man sagen will, hey, wie denkt die Bibel über Sexualität und so, dann muss man eigentlich über diesen Text, man muss sich diesen Text anschauen. Das ist jetzt Paulus in 1. Korinther 6, 12 bis 20. Wo sind wir eigentlich hier? Ja, okay. Ich lese es mal vor. Alles ist mir erlaubt, sagt Paulus. Das ist dieses, es geht nicht um Moral, sondern es geht um das lebensförderlich Gute. Ja? Er sagt, alles ist mir erlaubt. Ach so, und das ist etwas, was die Korinther ihm geschrieben haben. Ja? Alles ist mir erlaubt, wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, er bestätigt das, das stimmt schon, aber nicht alles ist auch gut für mich und andere. Diese von der Maxime Liebe her, ist es gut für mich und andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Hier hört ihr die moralischen Entscheidungen. Ne? Alles ist mir erlaubt, ja, aber du musst manchmal moralische Entscheidungen treffen. Es ist gut für mich und andere. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Das ist wahrscheinlich ein Sprichwort gewesen, was bedeuten soll, es ist ja nur was Körperliches, ja, was Äußerliches. Diese Sache. So. Paulus weiter, einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Jetzt wird es ein bisschen harsch, ein bisschen krass. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Mit Herr meint er übrigens Christus. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. So, jetzt hört ihr den Hintergrund, auf den Paulus hier redet. Der historische Hintergrund ist Tempelprostitution im damaligen Korinth. Das war damals gesellschaftlich ganz normal, zumindest anerkannt, ja, dass an Anbetung gewisser griechischer Götter, ich könnte jetzt vermuten, Aphrodite, bin mir aber nicht sicher, ja, in Form von Sex mit Tempelprostituierten stattfand. Ja, Sex gleich Anbetung, so. Und das fanden jetzt die Leute in dieser Kirche, die aus dieser Gesellschaft kamen, noch nicht so lange irgendwie Christen geworden waren, irgendwie weiterhin nicht so eine schlechte Angelegenheit vielleicht. Das scheint der Hintergrund zu sein. Ist doch nur körperlich. Ja. So. Darauf reagiert Paulus. Überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich dagegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Da ist jetzt das Wort Sünde und ich ahne, dass ihr es gerade falsch verstanden habt. Wir hören schmutzig, böse. Paulus meint destruktiv. Tut euch nicht gut. So, macht etwas kaputt. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Deswegen habe ich, jetzt bin ich hier raus. Ich glaube, du hast mich rausgeschmissen aus der Präsentation. Ja, hast du. Klick mal weiter. Danke. Jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben, denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. So, jetzt rum. Also dieser Text ist relativ zentral bei Paulus, es gibt noch zwei, drei andere, aber wenn man über Sexualität nachdenkt. Jetzt werden von euch die wenigsten mit der Frage sich rumschlagen, ob es cool ist, gleich noch ins Bordell zu gehen. Der wichtige Punkt für uns ist der, Paulus wertet den Körper sehr hoch. Deswegen habe ich das jetzt mal hier Kultkörper genannt, ja? Nicht Körperkult, aber Kultkörper. Also eine Abwertung von Körperlichem, wie es in der Kirchengeschichte zugegeben lange Zeit so war, die Abwertung des Körperlichen, hat nicht Paulus auf seiner Seite. Paulus sagt, der Körper ist wichtig. Den kannst du allerdings nicht einfach von der Seele trennen. Dein Körper ist ein Tempel. Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du in Verbindung mit Gott lebst, beziehungsweise mit dem Herrn, Jesus Christus, dann hat das, was du mit deinem Körper machst, unmittelbar mit Gott zu tun, behauptet er. Genauso wie das, was du mit deiner Seele machst. Ist nicht anders. Das klingt erstmal schräg, vielleicht. Könnt ihr mal drüber nachdenken, ob das so ist. Ich finde, was nachvollziehbar ist, kein Mensch kann guten Sex haben, wenn er nicht eine gesunde Beziehung zu seinem Körper hat. Seinen eigenen Körper für unzulänglich halten, zum Beispiel. Den Wert des eigenen Körpers unterschätzen, das ist keine gute Ausgangslage für ein tolles Sexualleben. Das ist natürlich nicht das, worüber Paulus hier redet, ja, aber es ist so ein Anklang, okay, der Körper, die Beziehung zum eigenen Körper ist wichtig, ihn hochzuschätzen. Im eigenen Körper einen Tempel sehen, wow. Also, trotz aller Fehler, und unsere Körper haben Fehler, ja. Aber ein Tempel und im Körper des anderen auch, das könnte schon was verändern. Also der Gedanke ist hier, die Liebe zu Gott wird auch zu einer Liebe zu meinem und dem Körper des anderen. Da entsteht eine Wertschätzung, da entsteht eine Achtung.
Und ich behaupte mal, das müsste Sex besser machen. Das wird ihm aber auch gewisse Grenzen setzen. Sagen, okay, ich tue nicht alles, was körperlich möglich ist, mit egal wem, ja. Weil da ist etwas, ja, was ich achte. Kultkörper. Was du mit deinem Körper machst, hat eine spirituelle Dimension. Jetzt kannst du mit Recht sagen, boah, komm, ey, jetzt überhöhen wir das Ganze ein bisschen. Also, spirituelle Dimension. Lassen wir die Kirche im Dorf. Ist es nicht eigentlich doch auch ein bisschen nur Sex? Ja? Ist doch nur Sex. So, ich sage, ja, stimmt schon auch ein bisschen. Also, daraus kann tatsächlich ein bisschen eine Überhöhung werden von Sexualität. Und in unserer Zeit tendieren wir sowieso dazu, sie zu überhöhen. Also sind wir mal ehrlich, Sex ist jetzt auch nicht die Erfüllung höchsten Glücks. Immer nur. Ist nicht so. Es gibt sowas wie Migräne oder Kinder, die reinplatzen. Oder Körper, die älter werden. Oder es gibt sexuelle Störungen, deswegen schreiben Leute solche Bücher. Und es gibt einfach den Alltag. Ja? So, also eine Überhöhung von Sexualität. Man muss auch sagen, es ist auch nicht nur toll. Ja? Auch nicht so toll, wie man uns sagt, dass es sei oder sein müsse. Und die tiefste Sehnsucht, die Menschen haben und manchmal darin suchen, nach Verbindung mit einem Menschen, ich behaupte mal, die kann darin nicht ganz gestillt werden. So. Irgendwann ist Sex auch vorbei. So. Und die schönste Liebesbeziehung kann das nicht ganz aufheben, dass du letztlich auch irgendwie alleine bist. An einem letzten Punkt bist du und nicht total verschmolzen mit einem anderen. Ich glaube, dass da letztlich etwas ist, was nur Gott erfüllen kann. Aber Sex ist auf jeden Fall mehr als nur das Körperliche. Deswegen würde ich sagen, nur Sex. Oh, nee. Ein paar Sachen, die jedem einleuchten, aber die das zeigen. Also, dass Sex mehr ist als körperlich. Ein Vater wird seiner Tochter vielleicht empfehlen, denk doch mal drüber nach, Köchin zu werden. Weiß ich nicht, ob das oft vorkommt, aber würden wir halbwegs normal finden. Ein Vater, der seiner Tochter sagt, probier's doch mal im Sexgewerbe. Nein. Also, es ist nicht nur ein körperliches Bedürfnis. Der Koch stillt eins. Ja, da ist schon was anders, ganz was qualitativ völlig anders irgendwie. Sex hat mit der Seele zu tun, irgendwie. Ein Mensch, mit dem du geschlafen hast, ist bis ans Lebensende, da ist irgendetwas anderes als mit allen anderen, behaupte ich. Du kannst auch sagen, nö, ist ganz anders. Oder sexuelle Gewalt jetzt. Das Schlimme, also die körperliche Gewalt, die da jemand erlebt, das ist wahrscheinlich nach einem Monat oder was verheilt. Die seelische Gewalt ist das Schlimme. Warum, wenn es nur körperlich ist? Seele und Sex und Seele sind verbunden irgendwie. Gibt auch Leute, die sagen, das kann man trennen. Im Interview war das ja auch, ne, jemand. Sagt, da sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Musst du entscheiden. Gibt vielleicht auch Argumente, dass man das trennen kann. Weiß ich nicht. Die biblische Sicht jedenfalls ist nein, kann man nicht trennen. Sex und Seele sind verbunden. Sex verbindet Menschen auf eine tiefere Weise, das ist ja das, was Paulus da sagt, ne, als nur körperlich kurz. So, Jesus sagt das in Markus 10 so. Am Anfang jedoch, bei der Schöpfung, hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind dann also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Kennt ihr vielleicht? Wird manchmal bei Hochzeiten vorgelesen. Oft. Ich lese es immer vor, weil das ist das Einzige, was Jesus zur Ehe gesagt hat. Oder zur Beziehung zwischen Mann und Frau. Wenn man jetzt also fragt, das müssen wir jetzt zum Schluss noch machen, welche Form Beziehung ist es dann, wo Sex seine lebensfördernde Kraft und Verbindung entwickeln kann, ja? Weil ich eben gesagt habe, wenn wir nur, wir brauchen auch irgendwelche Linien, so, weil oft haben wir es schwer, nur moralische Entscheidungen jedes Mal neu zu treffen. Dann kann man von den biblischen Texten her mindestens zwei Dinge sagen. Das eine, die Bibel denkt dabei immer an exklusive Beziehungen. Also das muss man schon schwer reinlesen. Ich würde mal sagen, man findet nichts, wenn man Jesus hier so verstehen will, ein Mann verlässt Vater und Mutter und hat dann hier und da Sex. Sondern da ist dieses verlässt Vater und Mutter um an seiner Frau, also Exklusivität. So. Das ist schon sehr exklusiv gemeint. Einer und eine. Die große Liebe quasi, könnte man fast sagen. So. Also wenn man da so durchguckt, das ist immer wieder, die Exklusivität ist immer wieder ein Thema. Und das zweite, dauerhaft. Dauerhaftigkeit, dauerhafte Beziehung. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Hier ist wieder Gott im Spiel, ne? Und irgendwie heißt das, das kann man nicht einfach trennen. Das soll der Mensch nicht einfach trennen. Irgendwie hat hier Gott was mit zu tun. Also ich würde sagen, es gibt diese beiden Dinge. Man kann ja sagen, das interessiert mich nicht so, was die Bibel dazu sagt. Aber wenn man die Bibel fragt, kommt man schon in diese zwei Richtungen. Exklusiv und dauerhaft. Und es gibt auch nicht viel Zweifel, dass das zur Zeit der Bibel die Ehe war. Die übrigens damals aber ganz anders geschlossen wurde als heute. So. Jetzt kannst du sagen, muss man heute anders sehen? Wie gesagt, entscheide, triff moralische Entscheidungen, du bist erwachsen. Wenn die Maxime Liebe ist, wenn die Maxime, deine Maxime Liebe ist, wenn der Körper ein Tempel ist, ist dann dieser Rahmen exklusiv und dauerhaft ein guter? Das kannst du entscheiden. Und wenn das so ist, was bedeutet es dann für dich und deine Beziehung? Vielleicht kommt gleich jemand nachher und sagt, hey, dann würde ich gerne heiraten. Ja gut, kann sein. Weiß ich nicht. Ich will das nicht weiter ausführen, sondern das dir überlassen, das zu entscheiden. Ich bin jetzt am Schluss, außer dass wir noch das mit den Bildern aufklären. Und die haben mit einem Videoclip zu tun, den wir jetzt gleich noch gucken. Ah nee, vorher eins wollte ich noch sagen. Ja, stimmt. Ist aber auch kurz. Bevor wir das Video sehen, ein letzter Gedanke, der vielleicht hilfreich ist oder wichtig ist, um zu überlegen, was ist eigentlich das Wesen von Sexualität und warum gehe ich dann wie damit um? Ich persönlich finde, dass Sex Kinder macht, hat auch eine Bedeutung. Jetzt weiß ich, dass man es verhindern kann, ja. Aber sozusagen das Potenzial von Sex als Lebenskraft. Ich meine, man muss das im Blick haben, wenn man darüber nachdenkt, okay, was ist das Wesen von Sexualität? Einfach ein körperliches Bedürfnis oder ist es mehr? Das macht Sex nochmal großartiger, ja, Lebenskraft, mindestens das Potenzial dazu. Sag nicht, ich hätte jetzt hier gesagt, man dürfe nicht verhüten oder sowas, das meine ich überhaupt nicht. Ich meine einfach, das mit im Blick zu behalten, dieses Potenzial von Sex, das kann man nicht ernsthaft ausklammern, wenn man danach fragt, was ist Sex eigentlich? Und ich glaube, man kann es auch nicht ganz ausklammern, wenn man von dieser Maxime Liebe her denkt, denn dann und das, was mein Tun auf andere für eine Auswirkung haben kann, ne? Dann frage ich nicht nur, was hat das für eine Auswirkung auf Menschen, die jetzt da vor mir stehen, sondern vielleicht auch, was hat das für eine Auswirkung auf Menschen, die daraus entstehen könnten. So. Weil alles miteinander zusammenhängt. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt mich jetzt richtig verstanden. Ja, mir ist schon klar, dass man was dagegen tun kann, dass Sex zu Kindern führt. Aber ich finde, dass ich kann das nicht ganz ausklammern, wenn ich über dieses Wesen von Sexualität nachdenke. So, jetzt schauen wir noch einen Clip. Und ich hoffe, ihr könnt ihn, da geht's nicht um Sexualität in dem Clip. Ja. Ich hoffe, ihr könnt ihn ein bisschen übertragen auf Sexualität. Auch auf Leute von euch, die seit 20 Jahren mit einem und demselben Menschen Sexualität erleben. Dieser Clip handelt von Vertrauen. Nicht von Sex, aber von Vertrauen. Ich höre in diesen Worten, die ihr da gleich hört, auch eine Beschreibung von erfüllender Sexualität in einer Beziehung oder mindestens von der Voraussetzung dafür, dass das erfüllend sein kann. In einer Beziehung, wo Liebe die Maxime ist, in einer Beziehung, wo die Sicherheit da ist, dass Sexualität sich gesund entfalten kann. Ich lese, weil ich fürchte, dass ihr gleich, dass das an euch vorbeirauscht. Ich lese mal den Kernaussagen vor und dann schauen wir den an. Wir sagen, Vertrauen ist etwas, das man bauen muss. Als sei es eine Struktur oder ein Ding. Dabei scheint es darum zu gehen, etwas loszulassen. Was wir bekommen, ist ein Geschenk. Wir dürfen aufhören, nachzudenken. Uns Sorgen zu machen, ob uns jemand auffängt, wenn wir fallen. Ständig auf Ungereimtheiten zu achten. Wir können aufhören zu fragen, was die anderen tun, wenn wir nicht dabei sind. Vertrauen. Darum ist es so tragisch, wenn es zerbricht.
Musik. Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.